In den letzten zwei Predigten, die ich hier halten durfte während der Ferien und wie schon vorhergesagt, habe ich versucht, mich drei Begebenheiten Jesu zu widmen, wo er Kontakt und Heilungen mit blinden Menschen hatte. Und ich hoffe, dass wir wenigstens eine Sache gemerkt haben, dass es nicht so vorhersehbar ist, wie wir uns das vielleicht wünschen, dass Jesus auf uns eingeht, auf unsere Situation, auf unseren Kontext und sich nicht dadurch beirren lässt, dass andere Menschen etwas anderes von uns erwarten. Er sprengt unsere Erwartungen immer und immer wieder. Das, was aber konstant bleibt, ist, dass Jesus auf uns eingeht. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, was wir brauchen, und er nimmt uns auf eine Reise mit. Sei es eine Heilung, wo die Person am Anfang gar nicht darum gebeten hat, wie letzte Woche. Sei es eine Heilung, wo er in ein Dorf kam, wo alle ihn schon kannten und ihm diese blinde Person gebracht haben. Oder wie heute in der heutigen Begebenheit, wo wir zurück zu Markus gehen. Wir werden einen Blick darauf werfen, was die grundlegende Methode Jesu ist. Unvorhersehbar, unverdient und heute unbeirrt. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen in Markus Kapitel 10. Und es ist eine kurze Begebenheit, die über die Jahrtausende für Christen eigentlich sehr bekannt ist, aber dennoch glaube ich, dass wir immer wieder neue Momente, Details, die auch wichtig sind, die nicht nur nerdy sind, sondern auch einen Unterschied machen können in unserem Leben, hoffe ich. Und es fängt so an, Kapitel 10, ab Vers 46. Und sie kommen nach Jericho. Sie hier ist Jesus und seine Jünger. Und die haben gerade in den Versen davor sich gestritten, wer der Größte ist. Also es war Unzufriedenheit und schon ein interner Wettbewerb. Denn eins wussten sie, mit diesem Messias werden sie erfolgreich sein. Das ist ein Starker. Er kann was. Er heilt, er kann essen, multiplizieren aus dem Nichts. Er kann sogar aus der Distanz Menschen heilen. Er spricht Menschen, hören zu. Er ist der perfekte Leiter, der perfekte Messias. Sie waren sich dessen so sicher, dass sie jetzt schon am Streiten war, wer wird zu seiner Rechten, zu seiner Linken sitzen. Das ist der direkte Kontext. Sie, Jesus und seine Jünger, kommen nach Jericho. Ziel ist, nach Jerusalem zu gehen, und nur damit wir als Leser im Kontext drin sind, das ist Jesu letzte Reise vor seiner Kreuzigung. Und er weiß, dass er in Jerusalem festgenommen wird, dass er verraten wird, dass er geschlagen, gefoltert und gekreuzigt wird. Das alles erwartet ihn in Jerusalem. Und Jericho ist auf dem Weg dahin. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausging, also schon durch Jericho durch, saß der Sohn des Timäus, oder mit anderen Worten Bartimäus, Bart, Sohn des Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Hier steckt unglaublich viel. Warum hat er diesen Titel für Jesus verwendet? Eigentlich ist das zwar ein messianischer Titel, aber nicht ein Titel, der so gut zu dem blinden Bettler passt. Sohn Davids, und damit keiner irgendwie Zweifel hat, Sohn Davids, damit meint er Jesus, erbarme dich meiner. Ich brauche dich. Ich brauche dein Erbarmen. Und oh, meine Lieben, wie sehr wir Gottes Erbarmen brauchen. Manchmal vergessen wir das. Manchmal sind wir so in unserem Rhythmus, in unserem Alltag drin, dass wir das Gefühl des Bedürfnisses, des Erbarmen Gottes nicht spüren. Wir kontrollieren unser Leben. Wir sind Herren unseres Lebens. Wir schaffen das schon. Ich brauche keinen anderen. Ich erledige das. Es ist oft in Momenten der Not, wo wir uns dessen wieder bewusst werden. Bartimäus, also der Sohn des Timäus, nicht mal einen eigenen Namen in diesem Moment hat er. Seine Referenz ist sein Vater. Er hat aber durchgehend Not. Warum verwendet er Sohn Davids? Und eigentlich ist die Erfahrung im Alten Testament, also die Bibel, die er kannte und die Menschen damals kannten, weil das Neue Testament gar nicht existierte, die Erfahrung und die Verbindung zwischen David und Blinde war negativ. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen, denn es ist sehr außergewöhnlich, dass er genau diesen Titel verwendet. Er hätte andere Titel benutzen können, Messias, Sohn des Menschen, was auch immer. Aber Sohn Davids. Und deswegen gehe ich ganz kurz mit euch zu 2. Samuel Kapitel 5. Die Verse haben wir jetzt auf der Leinwand, damit ihr das auch schnell mitbekommen könnt. Das ist die Geschichte, wo David jetzt nicht nur König des südlichen Reiches, sondern von ganz Israel wird. Es gab einen internen Krieg. Und David als Benjamiter, als Judäer, von Juda, vom Stamm Juda und mit den Benjamitern zusammen, wurde schon als König gekrönt, aber im Süden, nicht für das ganze Reich Israel. Und der Moment, der kommen musste, ist gekommen. Beide Reiche zusammen erkennen ihn als König an. Und eins fehlte. Der König, David, zog mit seinen Männern nach Jerusalem. Zu dieser Zeit war Jerusalem noch nicht erobert worden. Jerusalem, da wohnten noch die Jebusiter, denn Jerusalem war unglaublich schwierig zu gewinnen. Jerusalem liegt weiterhin, aber zu der Zeit vielleicht, weil es kleiner war, sehr hoch an einer, wie nennt man das, Klippe, Cliff? Klippe ist richtig, ne? Okay, da. Es Abhang, danke. Am Abhang, man konnte wirklich weit sehen, es war schwierig, sie zu erobern. Und deswegen waren alle anderen Städte drumherum erobert worden, aber Jerusalem noch nicht. Und die Jebusiter wussten, dass es unglaublich schwierig war, sie zu erobern, und sie haben sich über David lustig gemacht. Und das sagen sie dann. Also der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes, und sie sagten zu David: Du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen treiben dich weg. Und damit wollten sie sagen, David wird hier nicht reinkommen. Wir brauchen uns nicht mal anzustrengen, uns gegen dich zu verteidigen und gegen deine Männer. Die anderen Städte, ja, aber hier können Blinde und Lahme uns verteidigen. Und damit wollten sie sagen, die wir als die Schwächsten ansehen, die Bedürftigsten ansehen, die auf die Hilfe der anderen angewiesen sind, die werden wir als Soldaten verwenden, denn wir müssen uns nicht anstrengen. Nächster Vers, 7. Aber David nahm die Bergfeste Zion ein. Kurze Pause hier. Das ist das erste Mal, dass das Wort Zion in der ganzen Bibel auftaucht. Ein unglaublich wichtiges Wort. Zion, die Stadt Davids. Zion, die Stadt Gottes. Aber bis jetzt gar nicht existent. Bis 2. Samuel Kapitel 5. Aber David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids, wie sie danach genannt wurde. Und zwar sagte David an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht gelangt und die Lahmen und die Blinden erschlägt, die der Seele Davids verhasst sind. Daher sagt man, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen. Boah, das ist eine starke Aussage. Natürlich verstehen wir das im Kontext, diese Blinden und Lahmen eigentlich eine Metapher für die Jebusiter sind, aber dennoch ist da eine starke negative Behaftung von David und blinde und lahme Menschen. Später werden wir sehen, dass David eine lahme Person, Mephibosheth, in seinen eigenen Haushalt mit reinnimmt, weil er Sohn seines besten Freundes, der verstorbene Jonathan, war. Also wir sehen, dass das nicht unbedingt ein Charakterzug Davids ist, auch weiterhin. Aber in diesem Moment gibt es eine Formel, die scheinbar weiterhin bekannt war. Man sagt, es wurde zu einem Spruch, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen. Und der Blinde verwendet aber Sohn Davids. Das ist ein Knackpunkt. Der Unterschied ist aber, dass Jesus der Einzige ist, den wir nachahmen dürfen und sollen. Oftmals möchten wir Helden, sogar biblische Helden, schönreden. So tun, als ob sie perfekt wären, als ob sie keine Probleme hatten, als ob sie nicht manchmal wütend waren, als ob sie manchmal nicht die Geduld verloren haben, manchmal sogar gewalttätig oder viele andere Momente. Und wir tun so, als ob Propheten und Helden Gottes perfekt sind. Aber das geht nur, wenn wir die Bibel nicht lesen. Wenn Bartimäus sagt, Sohn Davids, ist der Kontext in der Vergangenheit negativ für Blinde. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, das zu ändern. Denn Jesus ist nicht gekommen, um einfach Sohn Davids zu sein, das zu tun, was David tat. David war ein König und er selber hat zugestanden, ich war ein gewaltsamer König. Ich musste viele Kriege führen, deswegen werde ich das Haus Gottes nicht bauen, sondern mein Sohn wird es bauen. Und ja, später Salomo. Salomo baut den Tempel für Gott. Aber der wahre Tempel, was er damals nicht verstand, würde erst viel, viel später kommen. Wir sind wieder zurück im Text von Markus und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Die Volksmenge wollte nicht, dass dieser Blinde Jesus ruft, er stört. Manchmal sind wir ein Hindernis zu Gott. Die, die um Jesus drumherum sind, die, die ihn eigentlich folgen, die bei ihm sind, sind oftmals nicht die Lösung, sondern ein Problem. Und wir müssen da ganz ehrlich sein, manchmal bin ich das, manchmal bist du das, aber immer irgendwer. Es gibt immer Menschen, die zwar Jesus lieben, aber doch andere zum Schweigen bringen wollen, sei es direkt oder indirekt. Bartimäus aber, unbeirrt, schreit noch lauter. Es ist eine feine Trennwand zwischen Dauer und Ausdauer und stur. Und es ist nicht einfach herauszufinden, wann es Sturheit ist und wann man resilient und ausdauernd und beharrend ist. Es gibt aber Momente im Leben, wo alles darauf setzt, dass wir beharrlich sind. Auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn die Böen und der Wind uns hin und her fegt. Und manchmal habe ich Ausdauer und Beharrlichkeit verwechselt und war stur. Dafür brauche ich andere. Und manchmal habe ich Sturheit mit Ausdauer verwechselt. Dafür brauchen wir einander. Alleine finden wir es nicht heraus. Außer du bist zum Prophet auserkoren. Da musst du immer alleine gegen alle. Aber dann viel Spaß. Propheten, die haben in einer Gemeindefamilie das Leben sehr schwer. Prophetische Momente, ja, Prophet sein, das ist schon ein bisschen härter. Das Schöne aber in dieser Geschichte, Vers 49. Und hier wieder die grundlegende Methode Jesu. Er weiß, dass es ein blinder Mann ist. Und was tut er? Er bleibt stehen. Denn wenn er weiterhin geht, weiß der Blinde nicht, wo er ist. Aber in dem Moment, wo er ihn hört, bleibt Jesus stehen, damit er zugänglich ist. Jesus wird spezifisch auf unsere Bedürfnisse reagieren und agieren. Und manchmal heißt das, einfach stehen zu bleiben, damit wir ihn finden können. In anderen Momenten heißt es, auf uns zuzugehen, egal was es ist. Aber in diesem Moment bleibt er stehen und er sagt, damit der Blinde ihn hört, ruft ihn. Ich bin immer wieder begeistert davon, dass in diesen Details Jesus auf diesen blinden Mann Bartimäus eingeht. Und oftmals hatte ich es gar nicht gemerkt gehabt. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Das ist hier eine Volksmenge, die zwar am Anfang Widerstand leistet, sich aber eines Besseren belehren lassen von Jesus, von keinem anderen, und ihre Meinung ändern. Am Anfang, sei still, schweig, du störst. Ein paar Sekunden später, hey, tut uns leid, er ruft dich, kannst kommen. Und ich hoffe, dass auch ich, diese Flexibilität in der Anwesenheit Jesu haben darf. Wo ich manchmal einer ganz starken Meinung bin und wir eine starke Meinung haben, aber belehrbar sind in der Gegenwart Jesu. Es gibt eine Geschichte, ein Mann namens Mike Huddleton wohnte in Maryland, Ostküste. Seine Arbeit hat ihn auf eine Fortbildung geschickt, auf die Westküste San Francisco, und dort hat er einen Wagen gemietet. Aber er hat eine degenerierende Erkrankung, wo seine Muskeln nicht so gut funktionieren. Und er hat mit der Autofirma abgemacht, da er nicht auf den Shuttlebus hochsteigen kann, die Kraft hat in den Beinen nicht mehr, haben sie gesagt, wir holen dich ab. Du kommst einfach aus dem Flughafen raus und dort werden wir dich persönlich abholen, damit du deinen Mietwagen bekommen kannst. Was für ein Service, ne? Er kommt aus dem Flughafen raus, aber bevor er überhaupt das Auto, das ihn zur Autovermietung bringen wird, sieht, rutscht er aus und fällt auf den Boden. Mike sitzt da einfach dort. Und wegen seiner Erkrankung kann er nicht von alleine aufstehen. Er braucht Hilfe. Plötzlich kommt ein junger Mann, also wenn ich jung sage, irgendwo Mitte 30, damit ihr wisst, wie jung. Und er kommt auf ihn zu und schaut ihn an und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und Mike schaut auf ihn hoch, verdutzt und denkt, es ist ein Scherz. Es sollte doch relativ klar sein, dass ich Hilfe brauche. Und ich brauche jemanden, der mich hochbringt. Aber der junge Mann wiederholt die Frage mit einer kleinen Änderung. Wie kann ich Ihnen helfen? Und in dem Moment sagt er, können Sie mir helfen, wieder aufzustehen? Und sein Koffer ist ein bisschen weiter weggerollt. Und der junge Mann bringt auch diesen Koffer in seine Nähe. Und von den vielen verschiedenen Situationen in seinem ganzen Leben, die Mike gehabt hatte, vergaß er diesen Moment nie. Erstmals, weil er verdutzt reingeschaut hat, dass jemand überhaupt gefragt hat, was brauchst du, wo es doch ziemlich klar war. Danach hat er aber gemerkt, dass dieser junge Mann genug Erfahrung hatte, nicht nur gleich zu helfen, ohne zu fragen, sondern er hat sich nach dem Wie erkundigt, auf welche Art und Weise. Manchmal möchten wir anderen Menschen richtig helfen, aber wir haben unsere eigene Meinung, wie der Person geholfen werden soll. Und entweder sie nimmt das an, das sollte ja klar sein, oder nichts. Jesus und der junge Mann damals auch tut es ein bisschen anders. Vers 51. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und das ist die Frage, die Jesus uns heute stellt. Und es kann sein, dass du schon seit sehr langer Zeit betest und ihm genau das sagst, was du brauchst. Aber die Frage kommt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das ist vielleicht die große Frage eines Abendmahls. Warum Abendmahl? Routine? Einfach weil es ein Bekenntnis ist? Oder was ist es, was Jesus dir tun soll heute, hier, jetzt? Der Blinde aber sprach, Rabboni, dass ich sehend werde. Das war ja klar. Aber es war wichtig, dass er gefragt wurde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Und er folgte ihm auf dem Weg nach. Er wusste nicht, wohin und was geschehen würde. Jesus wusste es aber, was ihn in Jerusalem erwartete. Was ihn in Jerusalem erwartete, ist das, was wir heute feiern. Den Tod Jesu für uns. Seine Auferstehung für uns. Damit wir heute bezeugen dürfen, dass er unser Herr ist. Letzte Woche wurde ich angesprochen. André, was ist mit den Fällen, wo keine Heilung geschieht und diese Menschen weiterhin ungeheilt, aber dennoch Teil des Volkes Gottes sind? Und es ist so wahr, wir fokussieren zu oft auf die große Heilung, auf das, was klappt und reden nicht von dem, was weiterhin eine Herausforderung ist. Als Teil dieses Gedanken habe ich heute zum Verteilen des Abendmahles eine besondere Person eingeladen, mitzumachen. Sabine und Thomas werden uns heute helfen, das Abendmahl zu verteilen. Als Zeichen dafür, dass wir noch in einer Welt leben, wo nicht alles perfekt ist, wo es noch große Herausforderungen gibt, wir aber dennoch einen Vorgeschmack des Reiches Gottes hier erleben dürfen. Und wir werden als gute Familie Gottes das mit in Betracht ziehen. Und wenn Sabine und Thomas mit uns anderen das Abendmahl verteilen, wirst du merken, dass du dich anders verhalten wirst aus Zuneigung, aus Liebe, anpassend an der Situation. Und das ist die grundlegende Methodik Jesu. Er passt sich an, damit Leben und gemeinsames Leben geschehen darf. Wir beten gemeinsam. Lieber Vater, in diesem Moment loben wir und preisen dich, dass du unvorhersehbar bist, aber dennoch immer wieder auf uns zukommst und maßgeschneidert auf unsere Situation agierst und reagierst. Obwohl es alles unverdient ist, dennoch sind wir eingeladen, durch dein Tod und deine Auferstehung zu wissen, dass das ewige Leben, das du eigentlich für uns geplant hattest, eine Wirklichkeit ist. Und in der Zwischenzeit, hilf uns, lieber Vater, unbeirrt, beharrlich bei dir zu bleiben. In deinem Namen bitten wir dich. Amen. Wir als Adventgemeinde, als weltweite Adventgemeinde, haben ein bisschen anders als unsere christlichen Geschwister die Gewohnheit, Fußwaschung miteinander zu haben. Es ist eins dieser Gebote, die wir in Jesus sehen, wo er sagt, wascht einander die Füße als Zeichen der Demut und des Dienstes aneinander. Und genau das werden wir jetzt tun. Auf meiner rechten Seite, eurer linken Seite, hinter dieser Trennwand, ist ein Raum aufgestellt für die Ehepaare, für die Paare, die miteinander die Fußwaschung feiern möchten. Auf meiner linken Seite, eurer rechten Seite, hinter diesen Trennwänden haben wir einen Ort für die Damen, die einander die Füße waschen möchten. Und unten im Jugendraum werdet ihr einen Ort finden, wo die Männer einander die Füße waschen können. Die Bitte ist, dass wir dies in einem geistlichen, guten Ton machen, aber auch effizient sind, damit wir bald zurückkommen können und das Abendmahl, den restlichen Abendmahl, gemeinsam feiern dürfen. Möge Gott uns segnen.